Hat der Iran das US-Außenministerium übernommen? In den letzten Monaten hat eine Reihe von unglaublich schockierenden Enthüllungen gezeigt, dass der Iran sich tief in das US-Außenministerium eingeklinkt hat. Und sie haben auch so viel von diesem Außenministerium bekommen. Mehrere hochrangige Mitarbeiter des Außenministeriums haben Verbindungen zum iranischen Geheimdienst. Überall wurden ihre Spione entdeckt. In der heutigen Ausgabe von Trumpet World werden wir uns ansehen, was mit den iranischen Spionen los ist. Bei mir ist heute der Nahost-Korrespondent der Posaune, Mihailo Cekic. Mihailo, in letzter Zeit gab es viele Nachrichten über die Unterwanderung des Außenministeriums durch den Iran. Können Sie sie für uns zusammenfassen?
Ja. Die große Geschichte, um die sich das meiste dreht, dreht sich um eine Person namens Robert Malley. Er war einer der Verhandlungsführer für das JCPOA von 2015, das Iran-Atomabkommen unter Barack Obama. Und 2021 ernannte Biden ihn zum Sondergesandten für den Iran. Eine neue, einzigartige Rolle, die er nur für ihn geschaffen hat. Mit dieser Erfahrung, wie ich schon sagte, mit der Obama-Regierung, konnte er sich vorstellen, was Biden hoffte, dass Malley in der Lage sein würde zu erreichen. Und tatsächlich, im Jahr 2023, Monate bevor der 7. Oktober stattfand und jegliche Annäherungsversuche des Westens zunichte gemacht wurden, gab es Gerüchte, dass ein neues Nuklearabkommen zwischen Bidens Außenministerium, einschließlich Herrn Malley, und dem Iran in Arbeit sei. Nichts wurde jemals offiziell an die Öffentlichkeit weitergegeben. Es gab keinen Text, den wir durchsehen konnten, aber soweit wir wissen, gab es bis zum 7. Oktober eine inoffizielle Übereinkunft zwischen der Regierung Biden, bestimmte Sanktionen aufzuheben und dem Iran im Gegenzug für die Einstellung seines Atomprogramms Geld zu überweisen. Dies wurde sowohl von iranischen als auch von israelischen Persönlichkeiten bestätigt.
Während all dies geschah und Malley seine Verhandlungen mit dem Iran führte, erhielten wir einige ziemlich schockierende Enthüllungen über diesen Mann.
Ja, am 22. April bekam Malley seine.
War das 2023?
Das FBI suspendierte seine Sicherheitsfreigabe und schließlich wurde er vom Außenministerium beurlaubt. Niemand hat gesagt, warum. Es gab eine Menge Fragen dazu. Im Herbst desselben Jahres veröffentlichte Semaphore in Iran International gemeinsam die Ergebnisse einer Untersuchung, aus der hervorging, dass Malley sich im Grunde mit iranischen Spionen oder zumindest mit iranischen Aktivposten in den Vereinigten Staaten umgeben hat. Nach den Ergebnissen der Untersuchung gründete der iranische Außenminister im Jahr 2014 die sogenannte Iran-Experts-Initiative, eine lose Gruppierung von politischen Entscheidungsträgern. Stimmen vor allem aus der iranischen Diaspora in den Vereinigten Staaten, die sich mit dem Außenministerium in Verbindung setzten, um ihre Aktivitäten zu koordinieren und im öffentlichen Diskurs viel Lärm für den Iran und seine Politik zu machen. Das war natürlich kurz vor der Unterzeichnung des JCPOA und viele dieser Figuren waren Leute, die in der amerikanischen Öffentlichkeit für so etwas eintraten. Was Malley anbelangt, so sind drei Personen von Bedeutung. Da ist Ali Waiz, der eigentlich Malleys Schützling bei der International Crisis Group ist, einer Denkfabrik, die Malley zwischen 2018 und 2021 leitete. Und dann ist da noch Dina Esfandiari, die eine leitende Beraterin in der gleichen Denkfabrik ist. Und dann haben wir noch Ariane Tabatabai, die wahrscheinlich die umstrittenste von ihnen ist. Sie ist eigentlich eine Angestellte der US-Regierung. Sie wurde 2021 als Teil von Malleys Team ernannt. Später verließ sie das Team, aber dann bekam sie einen Job im Verteidigungsministerium als Stabschefin. Und es gab noch andere Dinge, die seither in den Medien über seine Sicherheitsüberprüfung berichtet wurden. Zum Beispiel, dass er einen privaten E-Mail-Server benutzt hat, der kompromittiert wurde und vertrauliche Informationen nach außen dringen ließ. Das haben wir schon einmal vom Außenministerium gehört.
Wofür hat er diese Leute also angestellt?
Nun, wie gesagt, einige von ihnen waren Kollegen von ihm in der Denkfabrik. Ich erwähnte die International Crisis Group. Im Fall von Tabatabai gehörte sie tatsächlich zu seinem Personal in seiner Rolle als Verhandlungsführer mit dem Iran und so weiter. Sie war im Grunde eine Doppelagentin. Allerdings kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, dass die meisten Leute in seiner Firma wussten, dass sie es war. Es gab kein Geheimnis.
Diese iranische Einflussgruppe ist also mehr als nur die Beeinflussung der öffentlichen Meinung über den Iran. Sie gestaltet sogar die Politik des Außenministeriums mit.
Es gibt noch andere Aktivitäten, an denen sie beteiligt sind, einschließlich einer anderen Figur, die nicht unbedingt mit Malley in Verbindung steht. Er schrieb Ghostwriting für das iranische Außenministerium und für große Medien, um ihnen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit zu helfen. Im Fall von Tabatabai traf sie sich mit Vertretern im Nahen Osten und beriet sich im Vorfeld mit dem iranischen Außenministerium darüber, wie diese Treffen ablaufen sollten. Oder zumindest waren sie in Planung.
Um Oscar Wilde zu paraphrasieren, einen iranischen Agenten zu ernennen, sieht nach Unglück aus. Zwei zu ernennen, sieht nach Nachlässigkeit aus. Wenn man drei ernennt, wird der Gedanke, dass es sich hier nur um jemanden handelt, der sehr schlecht darin ist, Leute für hohe Positionen zu überprüfen, sehr weit gedehnt, und man hat eher das Gefühl, dass jemand die Tür öffnet, um iranische Infiltratoren hereinzulassen. Und wenn man bedenkt, dass das FBI seine Sicherheitsfreigabe aufgehoben hat, dann ist klar, dass nicht nur ein paar Sesselkommentatoren diesen Verdacht hegen.
Ganz genau. Und Malley hatte auch vorher schon einen gewissen Ruf. Nicht unbedingt mit dem Einsatz von Spionen, aber einer der Gründe, warum er so umstritten war, als er in hohe Positionen kam, war, dass er Arbeitsbeziehungen zu Gruppen wie der Hamas und der Hisbollah hatte.
Malley hat also die Tür des Außenministeriums für iranische Agenten geöffnet. Er hat sie hereingelassen. So konnten sie ihren Einfluss ausweiten und vielleicht noch mehr Leute kompromittieren. Wer weiß das schon? Ich denke, die große Frage ist nun: Ist dies ein großer Geheimdienst-Coup des Iran? Sind sie hier hereingekommen und haben irgendwie kompromittierende Propaganda gemacht? Ein Kompromiss über Malley oder etwas Ähnliches? Oder ist da mehr am Werk? Und ich denke, um diese Frage zu beantworten, müssen wir zurückgehen und uns genauer ansehen, was das Außenministerium getan hat. Und ganz allgemein, welche Außenpolitik gegenüber dem Iran unter Barack Obama betrieben wurde.
Ganz genau. Es mag jetzt lange her sein, aber der Atomdeal war damals sehr umstritten, weil er so viel Geld für den Iran freigab, ohne dass man wirklich von ihm erwartete, dass er bestimmte Dinge einhält. Es gab eine Verfallsklausel, die es dem Iran erlaubte, nach ein paar Jahren wieder mit der Anreicherung von Uran zu beginnen, und der Iran begann fast sofort, einige der Bedingungen zu verletzen, die er einzuhalten versprach. Und es gab keine Rücknahme der Sanktionen. Barack Obama betrachtete dies als sein außenpolitisches Meisterwerk. Und ich glaube, dass es in seinen Kreisen immer noch viele Leute gibt, die verbittert darüber sind, dass Trump das Abkommen gekippt hat, neben allem anderen, was passiert ist. Das ganze Abkommen war im Grunde dazu gedacht, den Iran zu stärken. Manche Leute sehen es als Frieden durch Verständigung und den Versuch, sie zu ihren Bedingungen zu erreichen. Wenn das der Fall wäre, hätte man ein viel strengeres Abkommen schließen können, ohne Kompromisse bei einigen der anderen von mir genannten Punkte einzugehen.
Dieses Abkommen führte dazu, dass 100 Millionen in Bar auf Paletten in den Iran geschickt wurden? Ich denke, das ist eine berechtigte Frage. Wäre der 7. Oktober ohne das Iran-Atomabkommen zustande gekommen? Das hat dem Iran die Möglichkeit gegeben, terroristische Gruppen im gesamten Nahen Osten zu finanzieren und zu unterstützen. Insbesondere die Raketentechnologie war vor dem Iran-Atomabkommen mit Sanktionen belegt. Diese Sanktionen wurden aufgehoben. Israel versucht gerade, mit Luftangriffen auf den Libanon iranische Raketen in Form von Raketenbeständen der Hisbollah zu bekämpfen. Das wirkt sich auf alles aus. Wir wussten schon damals, dass das Atomabkommen mit dem Iran schlecht war. Wir haben darauf hingewiesen. Viele Leute haben darauf hingewiesen. Hunderte von Millionen, ja Milliarden von Dollar, weil alle möglichen Gelder freigegeben wurden und sich dadurch alle möglichen Handelsmöglichkeiten eröffneten. Milliardenbeträge für den Iran. Diese Nummer eins unter den staatlichen Sponsoren des Terrorismus ist ganz klar eine schlechte Idee. Wir haben seitdem mehr Informationen erhalten und sogar erst in den letzten Wochen, wie schlecht das war.
In der Tat. Ein prominentes Beispiel, das meines Erachtens noch prominenter sein sollte, ist der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter John Schindler. Er betreibt einen Blog, in dem er verschiedene Geschichten zusammenstellt, die in der Geheimdienstgemeinschaft auftauchen. Aber er hat auch selbst Erfahrung mit Geheimdienstarbeit und er war etwas vage, was die Details angeht. In einem kürzlich erschienenen Beitrag sah er sich gezwungen, einen Vorfall in einem ungenannten mitteleuropäischen Land zu erwähnen, bei dem ein Mitglied eines verbündeten Nachrichtendienstes, bei dem es sich nach seinen Angaben nicht um Israel handelte, ihm Informationen gab, die zeigten, dass der Iran in seinem Atomprogramm viel weiter war, als das Außenministerium öffentlich erklärte. Er versuchte, diese Informationen an den zentralen Nachrichtendienst weiterzuleiten, und dieser lehnte sie ab. Und als er mit seinem Kollegen sprach, der ihm die Informationen gab, sagte er, dass er auch versucht habe, sie direkt an sie weiterzugeben. Aber das habe nicht funktioniert. Aus Verzweiflung wandte er sich an Schindler, weil er glaubte, dass er eine sympathische Stimme sei. Der Grund für die Ablehnung war, dass zu dieser Zeit das Atomabkommen ausgearbeitet wurde und man nicht wollte, dass die schlechte Presse Probleme verursacht. Ich meine, auch ohne das haben die USA eines der ausgefeiltesten Geheimdienstsysteme der Welt. Sie wissen wahrscheinlich viel mehr über den Atomdeal, als wir je erfahren haben, als die Öffentlichkeit erfahren hat oder als viele der kleineren Geheimdienste erfahren haben. Und ich glaube, Ben Rhodes selbst hat einmal in einer anderen Rede zugegeben, wenn ich mich recht erinnere, dass sie wussten, als Hassan Rouhani, der sogenannte gemäßigte Präsident, in den Iran kam, dass er nicht wirklich gemäßigt war, dass er nichts an der harten Politik der Vorgängerregierung ändern würde. Aber sie stellten ihn immer noch als iranische Perestroika dar, die zu einem Tauwetter in den Beziehungen führen würde und als jemanden, mit dem sie ein Atomabkommen aushandeln könnten. Aber es gab in den letzten Jahren auch noch ein paar andere Enthüllungen. Es wurde bekannt, dass einige aus Obamas innerem Kreis die Kontakte zum Iran auch während der Amtszeit von Trump aufrechterhalten haben. Ich habe Melly erwähnt.
Ja, das ist es auf jeden Fall wert, näher betrachtet zu werden. Bevor wir weitermachen, möchte ich sagen, dass Sie einen großartigen Punkt über die amerikanischen Geheimdienste angesprochen haben, die aktiv ihre Ohren verschlossen haben. Ich denke, dieses Beispiel war eines. Ein anderes Beispiel, das erst herauskam, nachdem die Regierung nicht mehr im Amt war, oder erst nachdem der Atomdeal abgeschlossen war, war das Projekt Cassandra der Drogenbekämpfungsbehörde. Sie deckten diese massive Drogenvereinbarung zwischen Venezuela und der Hisbollah auf. Es endete damit, dass monatlich 200 Millionen Dollar auf eine libanesische Bank eingezahlt wurden. Es handelte sich um die größte materielle Unterstützung von Terroroperationen aller Zeiten. Das ist also das Geld, mit dem die Hisbollah die Raketen gekauft hat, die derzeit auf den Dachböden in Beirut stehen und die Israel gerade auszuschalten versucht. Und sie wurde auf Anweisung von ganz oben geschlossen. Die Geheimdienste haben nicht nur aktiv ihre Ohren verschlossen, sondern die Obama-Regierung hat diese Geheimdienste auch als Waffe eingesetzt, um gegen die Gegner des Atomabkommens vorzugehen. Wenn man sich also anschaut, wie die amerikanischen Geheimdienste und sogar die Strafjustiz gegen General Michael Flynn vorgegangen sind, dann hat das angefangen, als General Michael Flynn sich gegen das Atomabkommen mit dem Iran ausgesprochen hat. Und anstatt dass die Geheimdienste Erkenntnisse lieferten, die zeigten, dass dieses Atomabkommen keine gute Idee ist, wurden sie benutzt, um Schmutz über Flynn auszugraben und jemanden zum Schweigen zu bringen, der das Abkommen kritisierte. Während der Amtszeit von Barack Obama gab es also eine Menge dubioser Vorgänge. Aber 2016 ist er nicht mehr im Amt. Donald Trump kommt an die Macht. Letztendlich beendet er das Iran-Atomabkommen. Aber es gibt immer noch eine Menge dubioser Dinge, die in dieser Zeit mit den Obama-Leuten passiert sind.
Ja, um auf Melly zurückzukommen. Einige der Personen, mit denen er sich umgab, wie zum Beispiel die International Crisis Group, mit denen er seine Beziehungen begann. Seine Beziehungen zu dieser Denkfabrik begannen im März 2021, nachdem er offensichtlich sein Amt verlassen hatte. Mohammad Javad Zarif, der zu dieser Zeit iranischer Außenminister war, gab iranischen Medien ein Interview, das nicht veröffentlicht wurde. Aber Iran International, dieselbe Gruppe, die ich zuvor erwähnt habe, hat eine Aufzeichnung davon erhalten. In diesem Interview sprach Zarif über einige der Reibereien, die er in seiner Rolle als Außenminister mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden, IRGC, hatte, dem autonomen Militär des Irans, das direkt dem obersten Führer untersteht und Dinge mit oder ohne Zustimmung der Zivilregierung tut. Zarif seinerseits beklagte sich darüber, dass sie ihm nicht viele Informationen geben würden. Aber raten Sie mal, wer ihm Informationen gegeben hat? Dies ist ein Zitat aus dem Interview, das Iran International veröffentlicht hat. Es war der ehemalige US-Außenminister John Kerry, der mir sagte, Israel habe mehr als 200 Angriffe auf iranische Streitkräfte in Syrien durchgeführt. Zitat Ende. John Kerry war zu dieser Zeit Außenminister von Barack Obama. Allein die Tatsache, dass er darüber mit dem iranischen Außenminister spricht, ist schon brisant genug. Gerade diese Information muss nicht unbedingt privat gewesen sein. Israel hatte damit schon früher öffentlich geprahlt. Was aber zumindest meine Aufmerksamkeit erregte, war die Tatsache, dass es sich um die erste Information handelte. Das war höchstwahrscheinlich, nachdem Kerry sein Amt verlassen hatte, als Trump im Weißen Haus war, als er ein Privatmann wurde. Aber in seiner Rolle als ehemaliger Außenminister hatte er immer noch Zugang zu geheimen Informationen. Und nach dem, was wir aus den Äußerungen der israelischen Regierung zu diesen Zahlen entnehmen können, geschah dies höchstwahrscheinlich im Jahr 2018. Also über ein Jahr mindestens, als Kerry und Obama aufgehört hatten, Teil der Regierung zu sein. Was redet ein ehemaliger Außenminister mit dem aktuellen, zu der Zeit iranischen Außenminister über die amerikanische und israelische Politik? Das wirft zumindest eine Menge Fragen auf. Kerry seinerseits hat den Bericht dementiert. Aber dies wurde in einer Pressekonferenz mit der damaligen Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, zur Sprache gebracht. Und das ist, was sie zu sagen hatte.
Das erste Video stammt aus Tonbändern, die die New York Times erhalten hat. Der iranische Außenminister sagt, dass der frühere Außenminister John Kerry ihn darüber informiert hat, dass Israel mindestens 200 Mal iranische Interessen angegriffen hat. Sie wissen, dass der Außenminister zwar die Rolle gewechselt hat, aber immer noch die Vereinigten Staaten auf der Weltbühne vertritt. Hat der Präsident einen Kommentar oder eine Reaktion darauf, dass Kerry den Iranern von verdeckten Militäraktionen Israels erzählt hat?
Wir werden uns nicht zu durchgesickerten Tonbändern äußern.
Ich meine die Tatsache, dass sie sich nicht einmal dazu äußern wollte, indem sie es so bezeichnete, wir sprechen nicht über undichte Stellen. Es handelt sich nicht um ein Leck der US-Regierung, es ist eine undichte Stelle bei einer iranischen Nachrichtenorganisation. Doch die Tatsache, dass sie nicht einmal darüber sprechen wollte, deutet darauf hin, dass zumindest ein Körnchen Wahrheit darin steckt und wahrscheinlich noch viel mehr.
Und wenn das stimmt, wäre das ein Verstoß gegen das Logan-Gesetz, das nie durchgesetzt wurde, vielleicht nicht verfassungsgemäß ist. Aber die radikale Linke hat das Logan-Gesetz gegen General Flynn eingesetzt. Das ist eines der Dinge, mit denen sie gedroht haben, ihn strafrechtlich zu verfolgen. Sie beschuldigen ständig andere Leute, dagegen verstoßen zu haben. Ich denke also nicht, dass es unfair ist, ihn in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Und das ist genau das, was das Logan-Gesetz verhindern soll. Nicht um zu verhindern, dass eine neue Regierung ihre Außenpolitik vorbereitet, sondern um zu verhindern, dass ein Privatmann hinter den Kulissen der derzeitigen Regierung eine alternative Außenpolitik betreibt. Und während dieser Zeit war der Iran im Allgemeinen ein Feind der USA. Aber er sprach auch ganz konkret davon, Dinge wie die Ermordung des amtierenden Präsidenten zu tun.
Das stimmt. Wir haben ein weiteres Video, das wir jetzt abspielen könnten. Dieses wurde auf der Website des obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei veröffentlicht.
Das sind also die Leute, mit denen Barack Obamas Leute zur gleichen Zeit sprechen, in der sie Videos wie dieses machen.
Ja, in der Tat. Und dieses Video, das veröffentlicht wurde, war eine Reaktion auf die Ermordung von General Qasem Soleimani, die Trump bekanntlich vorgenommen hat. Für die Iraner ist das immer noch ein Wunderpunkt, trotz allem, was sonst mit Trump und anderen Leuten passiert ist. Interessant ist jedoch, dass diese Attentate, zumindest die Figuren, die mit der Ermordung von Trump prahlen, nicht aufgehört haben. Und der Iran hat in der jüngeren Geschichte mindestens einmal jemanden geschickt, um ein Attentat auf ihn zu verüben. Auch das ist etwas, über das nicht so viel berichtet wurde, wie es eigentlich hätte sein sollen, vor allem wegen der Ereignisse am Tag danach. Aber wenn man das kombiniert, kann man verstehen, warum. Am 12. Juli dieses Jahres, einen Tag vor Thomas Crooks versuchtem Attentat auf Trump, gab es einen pakistanischen Staatsbürger namens Asif Merchant, der offenbar vom IRGC angestellt war und dem der IRGC $1 Million angeboten hatte, um Trump zu erschießen. Und offenbar war dies ein Plan, der ziemlich weit zurückreichte, bis zu dem Punkt, an dem er bereits Trumps Kundgebungen auskundschaftete und feststellte, wie viel Sicherheit es gab, wie viele Wachen es gab. Und diese Informationen an den IRGC weiterleitete. Am 12. Juli wurde er vom FBI auf einem Flughafen in New York verhaftet, als er sich darauf vorbereitete. Am nächsten Tag fand natürlich ein Attentat statt. Es gab viele Fragen zu Trumps Sicherheitskräften und dazu, dass der Secret Service unterbesetzt war und absichtlich versagte. Wahrscheinlich haben sie bei der Sicherung des Gebäudes versagt, von dem aus die Gauner operierten. Am Tag zuvor nahm das FBI buchstäblich einen ausländischen Staatsangehörigen fest, der vom Iran beauftragt war, dasselbe zu tun. Warum wurden die Sicherheitsvorkehrungen nicht sofort verschärft, als dies bekannt wurde oder als sie den ersten Hinweis erhielten? Man sollte meinen, dass dies ein großes Warnsignal wäre, vor allem wenn es sich um jemanden handelt, den der IRGC ernst genug nimmt, um ihm so viel Geld anzubieten. Ich meine, ich denke, wir können nicht nur das Außenministerium in einen Topf werfen, wenn es von verschiedenen Gruppen infiltriert wird.
Wir haben also besprochen, wie Barack Obama den Iran gestärkt hat, wie seine Beamten weiterhin mit dem Iran zusammenarbeiten, während er nicht mehr im Amt ist. Dann kommt Joe Biden an die Macht und einige der gleichen Leute, die unter Obama mit dem Iran verhandelten, werden mit sehr ähnlichen Aufgaben betraut. Sie machen sich auf den Weg, um den Iran zu stärken. Ich denke, dass es dieses Mal etwas ruhiger zugeht. Es gab eine Menge öffentlicher Meinungen, Leute wie Benjamin Netanyahu, die wirklich ein Tohuwabohu über das vorherige Atomabkommen gemacht haben. Sie ermächtigen also den Iran, aber sie unterzeichnen keinen massiven Vertrag und versuchen, die Sache aus den Schlagzeilen herauszuhalten. Das tun sie 4 Jahre lang. Jetzt stehen wir kurz vor einer Wahl. Und das kam letzte Woche im Wochenrückblick zur Sprache, in dem der Iran ziemlich deutlich zeigt, wen er als Wahlsieger will.
In der Tat. Wir haben bereits in unserem Wochenrückblick darüber gesprochen, aber wir können es hier erwähnen. Das FBI hat letzte Woche bekannt gegeben, dass iranische Hacker sogenannte nicht öffentliche Informationen entwendet und versucht haben, sie an das Biden-Team weiterzugeben. Damit ist die Wahlkampagne von Joe Biden gemeint, nicht die Kampagne von Kamala Harris. Damit ist automatisch klar, wann dies geschah, zumindest nicht in den letzten paar Monaten. Die Kampagne selbst hat gesagt, dass nichts von diesem Material verwendet wurde und sie haben nicht geantwortet. Wir wissen nicht, welche Art von Material es war, aber die große Frage ist, warum erfahren wir das erst jetzt? Warum hat die Biden-Kampagne nicht zumindest einige Vollzugsbehörden informiert? Hey, es gibt einen ausländischen Akteur, der ein Feind von uns ist und versucht, unser Wahlsystem zu stören. Also Desinformation und so weiter. Wir müssen den Amerikanern zeigen, dass sie sich auf unser System verlassen können. Und unabhängig davon, was wir von unserem Gegner halten, sind wir in dieser Sache transparent. Und wir wollen zeigen, wie fair das System ist. Das ist nie passiert. Wir erfahren erst jetzt davon. Und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, drängt seinerseits die Geheimdienste, der Sache auf den Grund zu gehen. Auch die Trump-Kampagne. Ich weiß nicht, was sie wissen. Aber aus den Antworten, die sie erhalten haben, sieht es so aus, als ob dies auch für sie eine Neuigkeit ist. Und wenn das der Fall ist, warum haben sie nicht früher davon erfahren, als der eigentliche Informationsdiebstahl stattfand? Oder zumindest, wo er stattfand? Bevor wir weitermachen, möchte ich jedoch noch einmal zurückkommen. Wenn ich einen von Jen Psakis berühmten Sprüchen an eine andere Person weitergeben darf. Wir haben Ariane Tabatabai erwähnt. Malley, ihr alter Chef, hat eine Sicherheitsfreigabe ausgesetzt. Er ist unbezahlt vom Außenministerium beurlaubt. Soweit wir wissen, arbeitet Tabatabai immer noch für die Regierung. Sie ist immer noch Angestellte des Verteidigungsministeriums des Pentagons und sie hat immer noch Zugang zu geheimen Informationen. Und das, obwohl die Berichte über den Iran International bereits vor einem Jahr veröffentlicht wurden. Viele Leute fragen sich, warum das so ist. Und das Washington Free Beacon hat die Besucherlisten des Weißen Hauses durchforstet. Und zumindest seit dem 12. August, als die Geschichte veröffentlicht wurde, arbeitet Tabatabai immer noch für das Verteidigungsministerium. Dem Logbuch zufolge hat sie das Weiße Haus seit der Veröffentlichung dieser Geschichten mindestens 8-mal besucht, zuletzt im April.
Es gibt also eine bekannte iranische Spionin im Weißen Haus?
Ja. Und das hat natürlich bei einigen Republikanern im Kongress für Aufregung gesorgt. Senator Tom Cotton und die Abgeordnete Elise Stefanik setzten Kamala Harris unter Druck, insbesondere wegen der Verbindungen zu dieser Sache. Tabatabai ihrerseits hat auch Verbindungen zu Phil Gordon, dem nationalen Sicherheitsberater von Harris. Sie haben seinerzeit gemeinsam 3 Meinungsartikel verfasst, in denen sie sich für die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran aussprachen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt ein entscheidender Beweis, aber zumindest diesen Kongressmitgliedern zufolge haben sie Harris um eine Aussage oder andere Beweise gebeten, um genau zu zeigen, welche Beziehung sie zu Gordon hat und wo Tabatabai da hineinpasst. Harris hat sie abgewürgt. Sie hat sich geweigert, auf ihre Anfragen zu antworten, bis zu dem Punkt, an dem Senator Cotton am 15. August einen Brief an sie geschickt hat. Zitat: Die Anwesenheit eines so offensichtlichen Sicherheitsrisikos in ihrem inneren Kreis hätte ihre höchste Aufmerksamkeit erregen müssen. Es stellt sich die Frage, ob sie sich der möglichen Verbindungen von Herrn Gordon zum iranischen Regime bewusst waren und einfach der Meinung sind, dass ihre Politik so sehr mit den Interessen Teherans übereinstimmt, dass Verbindungen zu diesem Regime sie nicht beunruhigen. Zitat Ende. Es sind nicht nur ein paar kleinere Zeitungen, die die Punkte verbinden. Sogar Mitglieder des Kongresses sind besorgt. Und, soweit ich weiß, hat es bis heute keine offizielle Reaktion der Regierung gegeben. Ich weiß, dass Tabatabai ihre Sicherheitsfreigaben hat überprüfen lassen. Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind noch nicht bekannt. Sie arbeitet offensichtlich immer noch für die Regierung. Dies ist ein weiterer Fall dieser Art. Ich denke, wie Sie schon sagten, wir befinden uns in einem Wahljahr und die Regierung will nicht, dass die Sache auffliegt. Und je weiter sie graben, desto mehr Dreck werden sie wahrscheinlich finden, der die derzeitige demokratische Kampagne zum Wahlkampfgift machen würde. Daher denke ich, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt abwiegeln und versuchen, so wenig Lärm wie möglich zu machen. Ihre einzige Option ist es, so wenig Wellen in den Medien wie möglich zu schlagen.
Ich denke, es ist ganz klar, dass dies kein Problem von Robert Malley ist. Es handelt sich nicht um einen einzelnen Mann, den der Iran zufällig kompromittiert hat und der dies genutzt hat, um ein paar Leute ins Außenministerium zu schmuggeln. Das ist etwas, das viel weiter reicht als er. Das ist etwas, das bis ganz nach oben geht. Und es ist genau das, was Sie gerade von diesem Kongressabgeordneten gelesen haben. Die Ziele des Irans stimmen mit den Zielen von Barack Obama überein. Und so öffnet er dem Außenministerium, dem Verteidigungsministerium und diesen anderen Organisationen die Türen und lässt iranische Agenten hinein. Und es geht nicht unbedingt darum, dass der Iran unglaublich geschickt in der Spionage ist. Es geht darum, dass eine amerikanische Regierung den Iran ermächtigt.
Das stimmt. Und Sie haben Barack Obama erwähnt. Wir sprechen über die Biden-Regierung. Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass Biden selbst nicht die Regierung leitet. Und die Tatsache, dass er so viele ehemalige Obama-Mitarbeiter beschäftigt hat, die Tatsache, dass Obama immer noch in Gehweite des Weißen Hauses wohnt, all diese Dinge, alle Wege führen letztendlich zu ihm. Genau das sagen wir schon seit langem. Unsere Schwestersendung, der Trumpet Daily, sagt das schon lange. Ich denke aber, dass jetzt viel mehr Menschen beginnen, dies zu erkennen. Wenn sie nicht unbedingt die Punkte des Mannes verbinden, dann verbinden sie die Punkte mit allem, was der Mann wollte, als er offiziell Präsident war. Und noch einmal, schauen Sie sich den 7. Oktober an. Schauen Sie sich an, was mit der Hisbollah passiert. Schauen Sie sich viele andere Dinge an, die die derzeitige Präsidentschaft mit dem Iran gemacht hat. Wie ich schon sagte, vielleicht nicht 100 Milliarden von Anfang an, aber bis zum 7. Oktober wurden die Sanktionen gegen den Iran um Milliarden von Dollar erleichtert. Auf die eine oder andere Weise findet immer noch ein Dialog mit dem Iran und seinen Stellvertretern statt. Alles, was Amerika tut, dient dazu, den Iran zu stärken. Und man muss sich die Frage stellen, warum? Und nicht nur warum, sondern warum gerade der Iran? Selbst wenn man die Vision hätte, dass Amerika eine böse imperialistische Macht ist und wir globale Partner ermächtigen müssen, um die Lücke zu füllen und den Kolonialismus loszuwerden, warum sehen wir dann nicht die gleiche Art der Infiltration mit Nordkorea oder mit Kuba oder einigen dieser anderen Länder? Vielleicht gibt es das. Wir wissen es nicht. Aber soweit wir das beurteilen können, liegt das Hauptaugenmerk der Regierung auf dem Iran. Warum Iran? Nun, der Iran hat, wie man am 7. Oktober sehen konnte, wie man an der Hisbollah sehen kann, besondere Absichten gegenüber dem jüdischen Staat Israel. Sie haben vorhin Israel erwähnt, das in einige dieser Dinge verwickelt ist und dessen Premierminister einer der wenigen ist, die sich dazu äußern. Wir haben in dieser Sendung noch nicht so oft darüber gesprochen, aber Israel geht Obama wirklich unter die Haut. Israel geht dem tiefen Staat wirklich unter die Haut. Und es geht nicht so sehr darum, was Israel als Land gerade tut, sondern eher darum, was es repräsentiert. Vor allem bei jemandem wie Netanyahu, der einen konservativen Weg einschlägt, der das Land dazu bringt, mehr biblische Werte zu vertreten und seine biblische Geschichte anzunehmen. Für jemanden wie Obama, dem nicht gefällt, was Amerika repräsentiert, dem die jüdisch-christlichen Werte, die die amerikanische Gesellschaft untermauern, nicht gefallen. Das Land, aus dem diese Werte stammen, das das Buch geschrieben hat. Aus dem diese Werte stammen, zumindest was die physischen Menschen betrifft, das ist das Erbe, das Obama anstrebt.
Und das ist der Punkt, an dem Sie die geistliche Wahrheit der Bibel verstehen müssen. Unsere Sendung über Ägypten oder ein Beitrag über Ägypten hat sich auf YouTube ziemlich gut geschlagen. Und sie erreichte eine große Anzahl von Menschen, die uns sonst nicht zuhören. Und ein Kommentar, den wir von ein paar Leuten bekommen haben, war: Wow, die Bibel kam da irgendwie aus dem Nichts. Warum erwähnen wir die Bibel im Zusammenhang mit den Nachrichten aus dem Nahen Osten? Und ich denke, dies ist eine ausgezeichnete Geschichte, um die Antwort auf diese Frage zu veranschaulichen. Denn wie Sie schon sagten, wie kann man dem Ganzen einen rationalen, logischen Sinn geben? Und ich denke, wenn man den geistlichen Aspekt dessen, was hier geschieht, nicht versteht, kann man es nicht. Sie hören Gerald Flurry, den Chefredakteur der Posaune, in seinem Buch Amerika unter Beschuss. 8 Jahre lang verfolgte Obama eine verräterische, anti-amerikanische, anti-israelische, pro-iranische und pro-muslimische Politik. Und ich denke, dass wir durch das, was wir heute besprochen haben, mehr darüber erfahren haben als zu der Zeit, als Barack Obama im Amt war. Und ich denke, wir haben mehr darüber erfahren als zu der Zeit, als Herr Flurry sein Buch beendet hat. Wir lernen ständig mehr darüber. Er zählt mehrere Dinge auf, die Barack Obama getan hat. Er sagte, das Wichtigste sei, dass er die extremsten Elemente innerhalb der weltweit führenden Terrornation, dem Iran, gestärkt habe. Und etwas weiter unten sagt er, dass Obamas Unterstützung für das iranische Regime nicht logisch zu erklären sei. Eine solch katastrophale Politik kann nur im Zusammenhang mit der satanischen Täuschung verstanden werden, die die ganze Welt überzieht. Und er bezog sich auf Offenbarung 12 und Vers 9. Und ich glaube, das ist der Fall. Man kann das nur verstehen, wenn man versteht, dass es einen Gott gibt und dass er unendlich viel mächtiger ist als der Teufel. Aber dass es auch einen Teufel gibt. Und dass ihr geistlicher Einfluss hinter allem steht, was auf der Erde geschieht. Dass Gott letztlich der Architekt des Weltgeschehens ist. Dass er das gesamte Weltgeschehen nach einem Plan lenkt, der in völliger Harmonie mit seinem im Evangelium dargelegten Gesamtplan steht, die Menschheit in die Familie Gottes zu bringen. Und es gibt eine böse Geisterwelt, die von einem Teufel angeführt wird, der alles tut, was er kann, um diesen Plan zu stören. Und dieser Plan funktioniert durch Israel und den Nahen Osten und die Nationen des biblischen Israels, die Nationen, die ebenfalls von Jakob oder Israel abstammen. Israel im Nahen Osten ist nur ein Stamm, nämlich die Juden. Es gibt noch andere Stämme. Und Gott verfolgt mit der gesamten Menschheit ein Ziel. Und er wirkt auf eine besondere Weise durch diese Nationen Israels, um dies zu erreichen. Und dann gibt es einen Satan, den Teufel, der das hasst und verhindern will. Er ermächtigt Nationen wie den Iran, die in Hass ausbrechen, und versucht dann, eine Person an die Spitze der Vereinigten Staaten, dieser im Grunde israelischen Supermacht, zu bringen und sie zu stürzen. Wenn man das versteht, ergibt plötzlich alles, was hier passiert ist, einen Sinn. Und ohne das, ich meine, Sie haben Leute wie Lee Smith. Er hat vor einigen Jahren einen Artikel veröffentlicht. Es war ein hervorragender Artikel, der aufzeigte, wie Barack Obama den Iran ermächtigt hatte. Und im letzten Satz oder in den letzten 2 Sätzen wirft er einfach die Hände hoch und sagt: Aber ich kann nicht verstehen, warum. Selbst mit dieser verzerrten linken Weltanschauung ergibt das, was er tut, einfach keinen Sinn. Und die Bibel beantwortet diese Frage.
In der Tat, unser Chefredakteur, Herr Gerald Flurry, hat Barack Obama und alles, was er tut, mit Israel und dem Iran in Verbindung gebracht. Aber auch die grundlegende Veränderung Amerikas im Allgemeinen mit einer bestimmten Stelle im 2. Buch der Könige, Kapitel 14. Dort wird ein König namens Jerobeam II. Erwähnt. Aus anderen Prophezeiungen wie Amos 7 wissen wir, dass es in der Endzeit in Amerika einen Führer oder eine prophetische Parallele zu Jerobeam II. Geben wird, der das Land anführt. Deshalb wissen wir, dass diese Geschichte prophetisch ist. Und genau die Verse 26 und 27 von 2. Könige 14 sind es, auf die sich Herr Flurry versteift. Dort heißt es: Denn der Herr sah das überaus bittere Elend Israels, und dass dahin war der Unmündige und dahin der Mündige, und dass kein Helfer da war für Israel. Der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels unter dem Himmel auslöschen wolle. So rettete er sie durch die Hand Jerobeams, des Sohnes des Joasch. Und wir erwarten, dass dieser Jerobeam bald auf den Plan treten und seine Macht festigen wird. Aber was Obama betrifft, so passt er in dieses Bild wie alles, was kurz vor Jerobeams Eintritt beschrieben wurde: die bittere Trübsal. Es gibt keinen Beistand für Israel, das, wenn sich nicht etwas ändert, der Name Israels unter dem Himmel ausgelöscht werden wird. Und genau das schreibt Herr Fleury im zweiten Kapitel seines Buches »Der König des Südens«. Es ist wichtig, das prophetische Prinzip der Dualität zu verstehen. Die Geschichte wiederholt sich heute. Was genau ist der prophetische Name Israels? In unserer Zeit liegt der Schwerpunkt auf den drei physischen Nationen Israels: Amerika, Großbritannien und die jüdische Nation im Nahen Osten. Die iranischen Mullahs sagen öffentlich, dass sie Israel von der Landkarte tilgen wollen. Das ist eine andere Art zu sagen, sie wollen den Namen Israel unter dem Himmel auslöschen. Warum in aller Welt sollte sich ein amerikanischer Präsident mit diesen Mördern verbünden? Und warum sollte er ein Abkommen umsetzen, das dem Iran praktisch garantiert, eine Atommacht zu werden? Die prophetische Passage in 2. Könige 14 erklärt dies. Präsident Obama teilt das Ziel, den Namen Israels auszulöschen. Die Iraner wissen vielleicht nicht, dass die Amerikaner buchstäblich Nachfahren des alten Israel sind, aber sie bezeichnen Amerika als den großen Satan und den jüdischen Staat als den kleinen Satan. Sie wollen diese Nationen wirklich auslöschen. Und mit seinem Atomdeal hat Barack Obama ihnen geholfen, dieses Ziel zu erreichen. Zitat Ende. Alles, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich dass der Iran auch nach Obamas Ausscheiden aus dem Amt weiter gestärkt wird, dreht sich zu einem großen Teil um das Atomabkommen, um dieselben Leute, die, wie Sie sagten, das Atomabkommen abgeschlossen haben. Warum dieser Atomdeal? Was ist daran so besonders? Was passiert, wenn der Iran eine Atombombe bekommt? Was, wenn Analysten richtig liegen, in nur einer Woche der Fall sein kann, wenn der Iran das wollte und alle Teile, die er hat, zusammensetzen würde? Wenn man hört, dass sie davon sprechen, Israel von der Landkarte zu tilgen, wenn man sieht, was die Hamas am 7. Oktober getan hat, wenn man sieht, welches Potenzial die Hisbollah auf Israel zu entfesseln droht, dann bekommt man ein sehr klares Bild davon, wie ein atomarer Iran aussieht. Man bekommt ein sehr klares Bild davon, wie es aussieht, den Namen Israels auszulöschen. Und noch einmal. Wenn Sie der Präsident der Vereinigten Staaten sind, der wahrscheinlich am besten informiert ist über das, was in der Welt vor sich geht, dann können Sie auf keinen Fall in Unkenntnis über diese Entwicklungen sein. Und die einzige Möglichkeit, dass Sie diese Dinge zulassen, wenn nicht sogar unterstützen, ist, dass Sie das gleiche Ziel verfolgen.
Diese Geschichte zeigt das sehr deutlich auf. Barack Obama hat den Iran bei seinem Ziel unterstützt, Israel im Nahen Osten auszulöschen. Und in Wirklichkeit haben sie das gleiche Ziel, die Vereinigten Staaten zu Fall zu bringen. Das ist die klare Schlussfolgerung aus dem, was wir heute besprochen haben. Vielen Dank also, dass Sie dazu beigetragen haben, dies zu verdeutlichen, Mihailo. Und wir sind nach der Pause gleich wieder da. Willkommen zurück bei Trumpet World. In dieser Sendung geht es um biblische Prophezeiungen. Die meisten Kirchen der Welt sprechen nicht wirklich darüber, aber die Bibel ist voll davon. Etwa ein Drittel der Bibel ist Prophetie. Jesus Christus selbst hat, als er auf der Erde war, viel über biblische Prophezeiungen gesprochen. Matthäus 24 ist ein Kapitel mit roten Buchstaben. Es sind die Worte Christi selbst. Und es ist voll von Prophezeiungen. Beginnen wir heute mit einem kurzen Bibelstudium, in dem wir uns Offenbarung 12 und Vers 17 zuwenden. Dieser Abschnitt offenbart einige entscheidende Wahrheiten über die Identifizierung von Gottes wahrer Gemeinde auf dieser Erde. In Offenbarung 12, Vers 17 heißt es: Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Dies ist also die Kirche Gottes. Gottes Kirche hält die Gebote Gottes. Sie hält Gottes Gesetz. Sie predigt nicht, dass dieses Gesetz abgeschafft ist. Aber sie hat auch das Zeugnis von Jesus. Das klingt nach etwas, das jeder von einer Kirche Gottes erwarten würde. Und ich denke, dass die meisten Kirchen heute behaupten würden: Ja, wir haben das Zeugnis Jesu. Aber was genau ist das Zeugnis Jesu? Und wir sollten nicht unsere eigenen Vorstellungen einbringen, sondern die Bibel selbst interpretieren lassen. Wir können in der Offenbarung, Kapitel 19, nachlesen, wo die Antwort zu finden ist. In Offenbarung 19, Vers 10 heißt es: Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Hier ist, was Mr. Gerald Flurry in seinem Buch »Das königliche Buch der Offenbarung« geschrieben hat. Wenn wir die Prophetie nicht verstehen, haben wir nicht das Zeugnis von Jesus, das der Geist der Prophetie ist. Sie können herausfinden, wo Jesus Christus ist, indem Sie die einzige Gruppe von Menschen auf der Erde finden, die die biblische Prophetie verstehen. Sie können die beiden nicht voneinander trennen. Wo Sie das eine finden, werden Sie auch das andere finden. Es gibt viele aufrichtige Kirchen und viele aufrichtige Menschen da draußen. Aber Ihre Bibel sagt, wenn Sie die Prophetie nicht verstehen, wenn Sie nicht über die biblische Prophetie sprechen, sind Sie nicht Gottes Kirche. Aber warum verstehen nicht alle diese Kirchen die biblische Prophetie? Ich möchte Ihnen heute nur einen wichtigen Grund nennen, und vielleicht gibt es noch mehr. Aber dieser eine Grund erklärt, warum so viele biblische Prophetie nicht verstehen. Und er zeigt uns auch, was wir tun müssen, um die biblische Prophetie zu verstehen. Die Offenbarung ist ein Schlüsselbuch der biblischen Prophetie, und sie ist für einen Großteil der Welt ein Rätsel. Sie versagen darin, es zu verstehen. Und dieses Versagen beginnt mit dem allerersten Buch der Offenbarung. In Offenbarung 1, Vers 1 heißt es: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan. Die allerersten Worte dieses Buches, die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ich jetzt